Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Das sind die Themen. Blutige Tage in der Elfenbeinküste. Unser Experte sagt,
die Kämpfe, die wir im Moment in Abidjan beobachten können, sind sicherlich Teil eines Bürgerkrieges. Es ist die Frage, wie lange er dauert.
Und wovon das abhängt, diskutieren wir hier im Echo-Gespräch. Zwei sind genug. Spaniens Regierungschef José Luis Zapatero will keine dritte Amtszeit. Riss in der AKW-Ruine. Aus einem Reaktor in Fukushima fließt radioaktives Wasser ins Meer. Und die jurassischen Freiberge. Viel Potenzial für Windkraft, aber eben auch viel schöne Landschaft.
C'est un magnifique pays. On va le détruire par des champs d'éoliennes.
Man wolle die Schönheit mit Windrädern zerschneiden. Die Reportage von dort, wo der Ersatz für Atomstrom herkommen könnte. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon Roman Fillinger und Ursula Vogler mit den Nachrichten des Tages.
In der Elfenbeinküste ist ein blutiger Kampf um die Millionenstadt Abidjan im Gang. Medien berichten von schweren Gefechten im Zentrum der Stadt. Auch in anderen Stadtteilen werde geschossen und es komme zu Plünderungen. Anhänger des abgewählten Präsidenten Gbagbo verteidigen den Präsidentenpalast gegen die Truppen des Wahlsiegers Ouattara. Die UNO wirft beiden Gruppierungen vor, im Westen der Elfenbeinküste hunderte Menschen getötet zu haben. In Libyen ist die Lage um die umkämpfte Stadt Brega unübersichtlich. Die Milizen der libyschen Regimegegner haben bei einem weiteren Vorstoß angeblich den Ölhafen der Stadt erreicht. Die Aufständischen hätten die Truppen des Machthabers Gaddafi nahe der Universität eingekesselt, berichteten Aufständische der Nachrichtenagentur DPA. In der Stadt fänden heftige Gefechte statt. Mitten in der verwirrenden Lage flog die internationale Militärallianz irrtümlicherweise einen Luftangriff auf Ziele am Rande Bregas und tötete dabei offenbar mindestens 10 Aufständische. Die NATO wolle die Berichte über diesen Angriff nun überprüfen, sagte eine Sprecherin in Brüssel. Aus einem Riss im Atomkraftwerk Fukushima fließt verstrahltes Wasser ins Meer. Eine Reaktorwand habe einen 20 cm langen Riss, berichtet der Fernsehsender NHK unter Berufung auf den AKW-Betreiber TEPCO. Daraus entweiche radioaktives Wasser. Der Energiekonzern wolle das Leck mit Beton dicht machen. 40 Kilometer vom Atomkraftwerk Fukushima entfernt haben die Behörden eine hohe Radioaktivität im Meer gemessen, berichtet der NHK unter Berufung auf Daten des japanischen Wissenschaftsministeriums. Der spanische Ministerpräsident Zapatero tritt in einem Jahr nicht zur Wiederwahl an. Das hat er seiner sozialistischen Partei mitgeteilt. Bis zu den spanischen Parlamentswahlen im März 2012 wolle er aber Ministerpräsident bleiben. Zapatero ist seit 7 Jahren im Amt. Wegen der schweren Wirtschaftskrise Spaniens und der drastischen Sparmaßnahmen seiner Regierung hat er stark an Popularität verloren. Die Sozialisten liegen in Umfragen deutlich hinter der konservativen Partei. Russlands Präsident Medvedev verlangt eine stärkere Trennung von Staat und Wirtschaft. Er fordert von Regierungschef Putin, dass dieser seine Minister aus den Verwaltungsräten von Großkonzernen zurückzieht. So soll Vizeministerpräsident Sechin seinen Posten als Verwaltungsratspräsident des größten russischen Ölkonzerns Rosneft abgeben, wie der Internetseite des Präsidenten zu entnehmen ist. Und Finanzminister Kudrin soll bei der staatlich kontrollierten Bank VTB nicht mehr das Sagen haben. In Afghanistan kam es erneut zu Protesten gegen eine Koranverbrennung in den USA. Bei Ausschreitungen in Kandahar wurden mindestens 9 Menschen getötet, wie Ärzte berichten. Gestern waren bei den Protesten mindestens 7 Mitarbeiter der UNO in Kabul getötet worden. In Nigeria sind die für heute vorgesehenen Parlamentswahlen auf nächsten Montag verschoben worden. Es habe organisatorische Probleme mit den Wahlunterlagen gegeben, erklärte der Vorsitzende der Wahlkommission. Im Vorfeld der Wahlen kam es zu einigen Zwischenfällen. So griffen Bewaffnete wenige Stunden vor Beginn des Urnengangs nahe der Stadt Bauchi im Norden des Landes einen Polizeiposten an. Die Vereinigung Umwelt und Bevölkerung, die Ecopop, will mit einer Volksinitiative die Einwanderung in die Schweiz begrenzen. Die Wohnbevölkerung solle jährlich nur noch um 0,2% wachsen dürfen. Heute wächst sie um 1,3%. Die Initiative richte sich nicht gegen Ausländer, teilten die Verantwortlichen mit. Die Schweiz könne es sich aber nicht leisten, dass das Land immer stärker überbaut werde und der Konsum ständig steige. Die heutigen Sportmeldungen fasst Bea Sprecher zusammen.
Wir beginnen mit Fußball. Vor rund 20 Minuten wurden die heutigen Spiele der Super League angepfiffen. Basel empfängt dabei Xamax. Es steht nach exakt 19 Minuten immer noch 0-0. Und im Duell aus dem Tabellenuntergeschoss zwischen den Zürcher Grasshoppers und Bellinzona steht es ebenfalls nach rund 20 Minuten noch 0-0. Zum Motorrad. Der Schweizer Tom Lüthi wird morgen das Moto2-Rennen von Jerez aus der dritten Startposition in Angriff nehmen. Nach der gestrigen Trainingsbestzeit musste er sich heute im Qualifying von zwei Konkurrenten schlagen lassen. Schnellster war der Deutsche Stefan Bradl vor dem Japaner Yuki Takahashi. Dominik Eggeter klassierte sich auf Rang 15. Randy Krummenacher wurde enttäuschender 28.
Beat Sprecher. Das Wetter. Morgen Sonntag ist es meist sonnig bei 23 bis 26 Grad mit einigen Schleierwolken. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen Quellwolken. Gegen Abend sind im Jura und in den westlichen Alpen Platzregen mit Blitz und Donner möglich. In der Nacht und am Montagvormittag fällt im Norden zeitweise Regen. Die Schneefallgrenze senkt gegen 1500 Meter. Am Nachmittag gibt es im Flachland Aufhellungen bei 15 Grad. Im Süden ist es zeitweise sonnig mit lokalen Regengüssen bei 21 Grad.
Gezählte Tage. Der Ex-Präsident der Elfenbeinküste steht mit dem Rücken zur Wand. Wie sein Rivale damit umgeht, ist entscheidend für die Zukunft, sagt unser Experte. Miseria Espanol. Spaniens Regierungschef Zapatero stolpert über seine Wirtschaftsreformen. Dabei sind die dringend nötig. Hoffnungen. Weiblich, Mehrzahl. Im umkämpften Benghazi versprechen sich Libyerinnen nach Gaddafi mehr Rechte als Bürgerinnen und als Frauen. Kolonialistische Windräder. Im Jura wehrt man sich gegen die alternativen Stromlieferanten und sieht sich geknechtet von Zürich und Genf. Ich höre der Zeit. Eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. In der Elfenbeinküste scheint sich der Konflikt zwischen dem im vergangenen November abgewählten Präsidenten Laurent Gbagbo und dem Wahlsieger Alassane Ouattara zu entscheiden. Die Truppen Ouattaras kontrollieren inzwischen offenbar weite Teile des westafrikanischen Landes und fast die ganze Wirtschaftsmetropole Abidjan. Ich habe mit Till Förster darüber gesprochen. Er ist Professor für Ethnologie an der Universität Basel, hat jahrelang in der Elfenbeinküste gelebt und unter anderem seine Habilitation über das Land geschrieben. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob er die verbreitete Einschätzung, Gbagbo sei am Ende, teile.
Seine Chancen, aus dieser Auseinandersetzung sich noch einmal als Präsident der Republik Cote d'Ivoire zu etablieren, sind äußerst gering. Zumindest seine Herrschaft im Lande geht dem Ende entgegen.
Es gab ja während Monaten eine Art Patt zwischen den Anhängern Gbagbos auf der einen und jenen von Ouattara auf der anderen Seite. Wieso kam denn jetzt diese plötzliche Wende?
Es gibt mehrere Gründe, warum jetzt diese militärische Offensive seitens der ehemaligen Rebellentruppen, die sich jetzt zu einer neuen republikanischen Armee formiert haben, gestartet ist. Einer der wichtigsten Gründe ist, dass offensichtlich der international anerkannte Präsident Alassane Ouattara nicht mehr gezögert hat, die Hilfe dieser Truppen in Anspruch zu nehmen. Er hat sehr lange Zeit versucht, das zu verhindern, aus verschiedenen Gründen, über die man im Moment nur spekulieren kann. Und der andere Punkt ist, dass am Montag offensichtlich in dem Städtchen Djegwe im Westen der Côte d'Ivoire ein Massaker stattgefunden hat, welches nur dadurch beendet werden konnte, dass Truppen, in diesem Fall die Truppen der Seite von Ouattara, diesen Ort eingenommen haben. Das könnte auch ein Faktor gewesen sein, warum sie dann weiter in Richtung San Pedro, dem wichtigsten Hafen, und weiter in Richtung der ökonomischen Kapitale Abidjan marschiert sind.
Sie sagen, Ouattara habe jetzt auch diese ehemaligen Rebellen aus dem Norden in seine eigenen Truppen eingebunden. Sie haben sich ja in Ihrer Forschung intensiv mit diesen Rebellen auseinandergesetzt. Wofür stehen denn die?
Einer der Gründe, warum diese Bewegung entstanden ist, war die offensichtliche Politik der Ausgrenzung, die seitens des Präsidenten Henri Conan-Bédier in den 1990er Jahren verfolgt worden ist und die von 2000 bis 2002 von seinem Nachfolger Laurent Gbagbo aufgegriffen worden ist. In dieser Politik war es so, dass Leute, die einen Namen hatten, der im Norden auch in Mali, Burkina Faso oder Guinea auftauchen kann, als Bürger zweiter Klasse behandelt worden sind. Und das hat zu einer, wenn man so will, Auflösung der Identifikation mit der postkolonialen Nation geführt, die auf diese Art und Weise ihre Überzeugungskraft verloren hat.
Jetzt sagt ja auch die UNO, die Ouattara unterstützt, es gebe Anhaltspunkte für Menschenrechtsverletzungen durch diese Truppen. Wie sehen Sie das? Könnten das die Vorboten eines längeren Bürgerkriegs, eines längeren bewaffneten Konflikts in der Elfenbeinküste sein?
Der Bürgerkrieg selber hat sicherlich schon begonnen. Also das heißt, die Kämpfe, die wir im Moment in Abidjan beobachten können, sind sicherlich Teil eines Bürgerkrieges. Es ist die Frage, wie lange er dauert. Es hat in den letzten Monaten, das heißt seit November vergangenen Jahres nach den Wahlen, hat es auf beiden Seiten Menschenrechtsverletzungen gegeben. Die Lage war in einem Maße gespannt, dass es bereits ausreichte, mit einem englischen Akzent zu sprechen, um verdächtig zu werden, ein Söldner der Truppen von Gbagbo zu sein, oder umgekehrt reichte es aus, mit einem Akzent zu sprechen, der auf einen im Norden der Côte d'Ivoire gesprochene Muttersprache hinwies, um im Abidjan Opfer von Gewalttaten zu werden. Ich weiß zuverlässig, dass sowohl im Norden als auch im Süden aus diesen von uns aus gesehen nichtigen Gründen Menschen umgebracht worden sind, weil sie eben verdächtigt worden sind, für die jeweils andere Seite zu spionieren.
Ist denn Alassane Ouattara die Figur, die dieses Land einen kann, die verhindern kann, dass es weiterhin zu solchen Übergriffen kommt?
Es hängt sehr stark davon ab, was Ouattara als erstes nach dem Ende der militärischen Gewalt tun wird. Und es hängt auch sehr stark davon ab, wie er seine Berater wählt. Was er auf jeden Fall tun muss, ist, dass er auf die doch große Minderheit von Gbagbo-Anhängern, immerhin haben ihn etwa 40-45% der Bevölkerung gewählt und auch unterstützt, zugeht. Er muss auf jeden Fall verhindern, dass die seit 1994-95 verfolgte Politik der gegenseitigen Ausgrenzung weiter und fortgeführt wird. Ich denke, das wird ihm im Klaren sein. Wenn es ihm gelingen sollte, nach dem Ende dieser militärischen Auseinandersetzungen alle politischen Kräfte des Landes in einer Regierung zusammenzuführen, dann hat er auch eine Chance, das Land zu einen.
Till Förster, die UNO hat sich ja nach den Wahlen sehr stark für Ouattara engagiert, für den Wahlsieger. War das eigentlich entscheidend dafür, dass er jetzt die Oberhand hat?
Es hat sicherlich eine Rolle gespielt, aber die UNO hatte auch ein eigenes Interesse, das Ergebnis der Wahlen durchzusetzen, weil diese Wahlen nach einem neuen Modus durchgeführt worden ist, der es erlaubte, die Ergebnisse direkt außerhalb des Landes auch zu kontrollieren. Und deswegen kann sich die UNO auch nicht den Gesichtsverlust leisten lassen, dass gleich die ersten Wahlen, die nach diesem Modus organisiert werden, zu keinen politischen Konsequenzen führen. Insofern hatte die UNO tatsächlich ein eigenes Interesse in dem Land. Aber es war nicht, wie es von Seiten der Gbagbo-Anhänger angeführt wird, gegen Gbagbo gerichtet, sondern es war vor allem ein Eigeninteresse, das die UNO verfolgte, diesen Wahlen Gültigkeit zu verschaffen.
Und wie sieht es denn jetzt aus, wenn Ouattara an der Macht ist? Ist dann das UNO-Mandat beendet?
Nein, sicher nicht. Das UNO-Mandat, die 12.000 oder 11.000 Soldaten, die sich im Moment im Lande aufhalten, wird mit Sicherheit noch einige weitere Zeit nötig sein. Momentan gibt es in Abidjan, aber eben auch im Westen des Landes, doch ein großes Defizit an Sicherheit, und dieses kann nur dann gedeckt werden, wenn die UNO zumindest auf einige Zeit hin ihr Mandat weiter ausübt und bei der Reorganisation von Gendarmerie und Polizei weiterhilft.
Till Förster, er ist Professor für Ethnologie an der Universität Basel, hat jahrelang in der Elfenbeinküste gelebt und forscht über das Land. Die Lage in Libyen bleibt chaotisch. Rebellen und Regierungstruppen liefern sich heftige Kämpfe, vor allem in der Ölstadt Brega, wo die Rebellen versuchen, die Kontrolle zurückzugewinnen. Ein Angebot für einen Waffenstillstand lehnte das Regime von Muammar Gaddafi ab. Relativ ruhig ist es hingegen in der Rebellenhochburg Benghazi im Osten des Landes. ARD-Korrespondentin Esther Saub hat dort Menschen getroffen, die den Alltag im befreiten Libyen proben.
Auf einem Panzer mitten in Benghazi spielen Kinder. Sie haben sich gegenseitig die libysche Fahne auf die Backen gemalt. Rot, schwarz, grün. Die alte libysche Fahne. Sie ist inzwischen Symbol geworden für einen Neuanfang. Der ist unüberhörbar. Aus großen Lautsprechern schallt eine politische Diskussion über den Platz vor dem Gerichtsgebäude. Hier sitzt der Nationale Übergangsrat und hier hat die Revolution angefangen. Die Menschen kommen hierher, um miteinander zu sprechen, die neuesten Nachrichten zu hören. Dieser Ort gehört uns, sagt ein Mann, der mit Frau und Kindern neben dem Panzer steht. Er setzt seinen Sohn darauf und will ein Foto machen, doch der Zweijährige hat Angst, möchte zurück in den Arm seines Vaters. Er sei Beamter, erzählt der, die Mutter ist Lehrerin. Im Moment arbeiten sie beide nicht, leben von ihren Ersparnissen. Sie wünschen sich, dass es bald weitergeht in ihrem neuen, befreiten Land. Das Wichtigste ist, dass das System endet. 2 Wochen dauern jetzt die alliierten Angriffe, aber noch immer sterben die Menschen in Misrata, Azintan. Die Stadt Zawiya ist völlig zerstört. Wir wollen eine schnelle Lösung, denn wir haben viel Arbeit vor uns. Parlamentswahlen, Präsidentschaftswahlen und wir brauchen eine Verfassung. Seit über 40 Jahren leben wir ohne Verfassung. Und einer, der sagt, er sei kein Präsident, regiert uns. Verstehst du? Militärisch treten die Revolutionäre auf der Stelle. Sie koordinieren sich neu, lassen die schlecht ausgebildeten Jugendlichen nicht mehr an die Front. Die Wände des Gerichtsgebäudes, in dem der Nationale Übergangsrat sitzt, sind schon tapeziert mit Bildern von Märtyrern. Viel mehr sollen es wohl nicht werden. Für die Frauen in Libyen geht es um eine doppelte Befreiung, als Bürgerin und als Frau. Von Anfang an waren die Frauen hier auf dem Platz bei der Revolution dabei. Es sitzt auch eine im Nationalen Übergangsrat. Du kannst sie bei Pressekonferenzen sehen, Seite an Seite mit den Männern. Berichtet stolz eine junge Krankenschwester. Ihre Freundin fügt hinzu, sie wünsche sich eine freie parlamentarische Demokratie und die Frauen sollten teilhaben, aber innerhalb der Grenzen des Islams. Jeder möchte dabei sein, wenn das neue Libyen entworfen wird. Auch ein Mann mit Häkelmütze. Er lebe seit 15 Jahren in Kanada, erzählt er. Doch er habe seine Frau und die Kinder dort gelassen und sei 4 Tage lang gereist, um ins befreite Benghazi zu kommen. Ich bin hergekommen, um bei meinem Volk zu sein, denn es war so deprimierend, die ganze Zeit nur fernzusehen. Ich bin über 40 und seit 28 Jahren stelle ich mir die Frage, warum? Was ist los? Was ist das für ein Mann? Ich möchte gerne mit einem der Offiziellen hier sprechen. Ich könnte für die neue Regierung arbeiten, als Sprecher, als Aktivist, als Künstler, was immer. Seine Familie lebt in Tripolis, fährt er fort, doch dahin kann er nicht fahren. Hier in Benghazi wird er daher einfach in einem der Zelte schlafen, die auf dem Platz stehen. Das tun viele schon seit dem Beginn der Revolution. Wir harren hier aus, sagen sie. Wir bleiben, bis Gaddafi geht.
Die nächsten nationalen Wahlen in Spanien stehen zwar erst im nächsten Jahr an, doch schon heute ist klar, dass das Land dann einen neuen Regierungschef haben wird. Heute hat nämlich Amtsinhaber José Luis Zapatero angekündigt, dass er nicht mehr kandidieren will. Martin Dahms schreibt als Korrespondent aus Madrid für den Tagesanzeiger um verschiedene deutsche Zeitungen. Ich habe ihn gefragt, wieso Zapatero seinen Verzicht auf eine Kandidatur schon jetzt, 1 Jahr vor den Wahlen, ankündigt.
Weil er in letzter Zeit unter Druck geraten ist, weil er in den Umfragewerten so stark zurückgegangen ist. Seine Sozialisten liegen ungefähr 15 Prozentpunkte hinter der konservativen PP. Da muss man sich schon mal überlegen, kann ich noch mal antreten oder nicht. Er hat ja heute gesagt, er hätte sowieso von vornherein vorgehabt, nicht wieder anzutreten. Aber das hat er jetzt erklärt, weil er seiner Partei damit in gewisser Weise entlasten will.
Und was ist denn der Hauptgrund für diesen Einbruch der Popularität?
Das ist die schreckliche Wirtschaftslage hier in Spanien. Spanien findet aus seiner Krise, anders als die meisten anderen europäischen Länder, nicht heraus. Daran ist Zapatero nicht unbedingt schuld, aber natürlich in der Wahrnehmung der Menschen schon. Die Krise hat weit zurückreichende Ursachen. Die Immobilienblase, die Anfang 2008 geplatzt ist, dass diese Immobilienblase sich so weit aufblasen konnte, ist auch nicht allein Zapateros Schuld, aber er hat seinen Beitrag dazu geleistet. Dann hat er nach Ansicht vieler Spanier lange Zeit verschlafen, überhaupt die Tatsache, dass es eine Krise gibt. Als er dann reagiert hat, hat er mit klassischen sozialdemokratischen Maßnahmen reagiert, ist dann umgeschwenkt zu eher liberalen, wirtschaftsliberalen Maßnahmen. Das hat ihn in den Augen vieler Wähler unglaubwürdig gemacht. Das heißt, sowohl von rechts aus wird er als unglaubwürdig wahrgenommen, in letzter Zeit eben auch von links aus, weil gesagt wird, das hat nichts mehr mit sozialistischer oder auch nur sozialdemokratischer Politik zu tun, was er da treibt.
Sie haben es angedeutet, er hat ja sehr schmerzhafte Reformen eingeleitet, unter anderem eine Arbeitsmarktreform, eine Erhöhung des Rentenalters, eine Reduktion staatlicher Investitionen. Aber angesichts dieser miserablen Wirtschaftslage in Spanien, irgendetwas muss man ja tun.
Ja, also er war wirklich da in einer ganz schlechten Rolle, wie alle, die in den letzten Jahren regieren mussten. Es ist auch gar nicht so, dass ernsthaft ihm unterstellt wird, in eine völlig falsche Richtung gegangen zu sein, sondern am ehesten ist der Vorwurf, er habe spät reagiert und er habe inkonsequent gehandelt.
Aber wenn Sie sagen, inhaltlich ist das gar nicht so unglaublich umstritten, dann heißt das auch, dass die Opposition, dass die Konservativen von Mariano Rajoy auch nicht wirklich eine andere Idee haben.
Na, sie sind da vor allen Dingen etwas zurückhaltend damit, andere Projekte, andere Strategien vorzustellen. Die Grundidee wird die gleiche sein. Und hin und wieder im Hintergrundgespräch gestehen sie auch ein, ja, das, was Zapatero jetzt macht, das hätten wir eben schon längst gemacht. Und dann hätte er früher angefangen, dann hätte es auch richtig geklappt. Und jetzt sei das Problem einfach, dass ein Politiker an der Spitze der Regierung stehe, der keine Glaubwürdigkeit besitze. Und das würde sich wieder niederschlagen auf die reale Wirtschaft. Ob das nun wirklich so ist, ich selbst bezweifle das. Aber das ist der Argumentationsstrang der Konservativen.
Jetzt bleibt die Regierung Zapatero bis nächstes Jahr noch im Amt. Ist diese Regierung denn angesichts des angekündigten Abtretens überhaupt noch handlungsfähig?
Vielleicht in gewisser Weise ist sie sogar noch stärker handlungsfähig als vorher. Zapatero hat im letzten Jahr angefangen, eine Politik zu machen, wo man das Gefühl hatte, es geht ihm wirklich nicht mehr um sich selbst. Er weiß, dass diese Politik unpopulär ist. Er weiß, dass er damit Wahlchancen verliert. Aber er glaubt, das zu tun, was für das Land richtig ist. Das kann er jetzt eigentlich noch mit viel größerem Selbstbewusstsein tun. Und da spricht eigentlich nichts dagegen, dass er das tun sollte. Dann wird diese Regierung genauso handlungsfähig sein, wie sie in den letzten Jahren gewesen ist.
Zum Schluss noch ein kurzer Rückblick. Was hat denn Zapatero, abgesehen von der Wirtschaftspolitik, in seinen 7 Jahren als spanischer Regierungschef erreicht?
Ich denke, er hat tatsächlich so etwas wie eine gesellschaftliche Erneuerung geschaffen. Es gibt ein symbolhaftes Gesetz dafür, das war die Ausweitung des Eherechts auf Homosexuelle. Das hat eine hohe Symbolkraft für ein Land, was immer noch, jedenfalls im Außenblick, assoziiert wird mit einer stark katholischen Vergangenheit. Er hat ein gewisses auch soziales Erneuerungsprogramm geschaffen, wo er eben in letzter Zeit einiges einschneiden muss. Aber dennoch gibt es ein Unterstützungsprogramm für Pflegebedürftige, was es vorher so nicht gab. Und dann denke ich, wird etwas, was er sich selbst viel zu wenig zugute hält, ist er im Kampf gegen die ETA sehr erfolgreich gewesen, weil er gewagt hat, der ETA ein Dialogangebot zu machen vor einigen Jahren. Das ist gescheitert, hat aber am Ende dazu geführt, dass im Baskenland die Bereitschaft, sich der ETA noch zuzuhören, so gering geworden ist, dass dadurch die ETA so schwach geworden ist, dass sie heute eigentlich keine reale Bedrohung mehr darstellt. Das würde ich ihm durchaus auch zuschreiben.
Martin Dahms, er schreibt als Spanien-Korrespondent für verschiedene Zeitungen. Seit dem Atomunglück in Japan wird der Ruf nach erneuerbaren Energien auch in der Schweiz immer lauter, der Ruf nach Windenergie zum Beispiel. Besonders viel Potenzial hat der Jura, die Windverhältnisse dort sind ideal. Weniger ideal ist hingegen, dass man im Jura keine Windräder will. Der Kanton hat beschlossen, alle neuen Windkraftprojekte vorerst auf Eis zu legen. Besonders groß ist die Opposition in Saint-Bré, in den jurassischen Freibergen. Dort stehen bereits 2 Windturbinen. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser war dort.
Auf einer Anhöhe bei der 200-Seelen-Gemeinde Saint-Léger ragen sie in den Himmel, die 220 Meter hohen Windräder. Man hört, wie sich die Windräder nach dem Wind ausrichten, aber nur, wenn man ganz nah steht. Ansonsten ist es ruhig an diesem sonnigen Frühlingstag. Gemeindepräsident Freddy Froido arbeitet in seiner Autogarage. Die Basler Betreiberin ADEF habe die Lärmbelastung optimiert, sagt er. Ab 22 Uhr liefen die Windräder nur noch mit halber Kraft.
Donc la machine au lieu de tourner à plein régime, elle tournera à moyen régime, mais comme ça on n'a pas la nuisance sonore au niveau de la nuit.
Verkauft wird der Windstrom ans Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, EWZ. Für Saint-Bré eine lohnende Sache.
Donc on a environ entre 4 et 6000 francs par mois. Pour nous c'est de l'or en barre.
Die Anlage sei für das Dorf ein Goldesel, sagt Froidot. 4 bis 6000 Franken monatlich würden die Windräder in die Gemeindekasse wehen. Manuela Bader hängt vor ihrem Haus Wäsche zum Trocknen auf. Sie war, wie die meisten Dorfbewohner, für den Bau der Windräder und hat ihre Meinung nicht geändert.
Ja, des jours peut-être qu'on entend un petit peu quelque chose, mais ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de dormir, ça me dérange pas plus que ça.
Es gebe Tage, da höre man die Windräder. Sie könne trotzdem schlafen und ungestört leben, sagt die vierfache Mutter, die sich mehr über den Durchgangsverkehr ärgert als über die Windräder. Mehrere tausend Autos fahren täglich an ihrem Haus vorbei. Ganz anders empfindet das Claude Burkhardt, der ein paar hundert Meter entfernt direkt an der Straße wohnt. Weiße Tücher, bedruckt mit Parolen, zieren sein Dach. Verlorenes Dorf, Saint-Bré in Gefahr, schreibt der Gegner der Windräder. Der Gitarrenbauer sitzt in seinem Atelier, hört Musik und blickt auf die Freiberge.
Pourquoi venir ici, au milieu de ces petites franches montagnes, si charmant? C'est un magnifique pays. On va le détruire par des champs d'éoliennes.
Die Freiberge seien ein kleines Paradies, das man mit einem Wald von Windrädern zerstören wolle, ärgert sich Claude Burkhardt. Der wachsende Widerstand zeigt Wirkung. Die jurassische Regierung hat alle Projekte auf Eis gelegt und will zuerst eine kantonale Energiestrategie festlegen. Die Windradgegner formieren sich auch in der Watt und in Neuenburg, wo größere Windradanlagen in Planung sind. Im Kanton Jura haben sich die Gegner vor einem Monat im Verein Librevent zusammengeschlossen. Vorstandsmitglied Philippe Coelho wohnt in Saint-Bré. Von seinem Dachfenster aus sieht er die beiden Windräder. Die ganze Familie leide unter dem Lärm, sagt er. Ihn stört es, dass vor allem die Zürcher und Genfer Elektrizitätswerke im Jura Windräder bauen wollten.
Librevent met en avant cette forme de colonialisme agressif.
Sein Verein sei gegen diese Form von Kolonialismus. Natürlich müsse man Alternativen für die Atomenergie finden, aber nicht zu Lasten einer intakten Landschaft und auf Kosten der Gesundheit der Anwohner.
Tant qu'on ne pensera pas à peut-être à consommer moins avant tout, je crois que le problème sera pas résolu.
Solange die Leute keine Energie sparen würden, sagt Philippe Coelho, solange werde man das Energieproblem nicht lösen. Auch nicht mit dem Bau von Windrädern in den Freibergen.
Die Reportage von Patrick Mühlhauser. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Jan Gröbler, am Mikrofon Roman Fillinger. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS 2, DRS 4 und der DRS Musikwelle.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.